HR Info. Wissenswert.
Mit Heike Liesmann. Es war einer der schwersten Anschläge, die Deutschland erlebt hat. Oktoberfest 1980. Ein Attentat mit verheerender Wirkung. Bis heute sind viele Fragen offen. Die Arbeit der damaligen SOKO steht im Fokus eines neu aufgerollten Ermittlungsverfahrens. Ein Novum. Denn die damalige These von einem Einzeltäter scheint falsch. Ein rechtsextremer Hintergrund offensichtlich. Und die Frage nach Mittätern wird nun, nach über 30 Jahren, neu oder überhaupt erstmals richtig gestellt? HR-Info wissenswert über das ungeklärte Attentat. Was geschah beim Oktoberfest 1980? Zunächst ein Rückblick. Michaela Wunderle über das, was damals in München geschah.
Das Attentat.
Der Schuhe zapft es auf eine friedliche Wiesn.
Am 26. September 1980 explodierte auf dem Münchner Oktoberfest eine Bombe von außerordentlicher Sprengkraft. Der Anschlag geschah 9 Tage vor der Bundestagswahl, auf dem Höhepunkt eines hitzigen Wahlkampfs. Mit der Parole »Freiheit oder Sozialismus« trat Bayerns Ministerpräsident Franz Josef Strauß von der CSU gegen den amtierenden SPD-Bundeskanzler Helmut Schmidt an. Um 22.19 Uhr, kurz vor der Sperrstunde, schoss am Ausgang Theresienwiese eine Stichflamme in den Nachthimmel, gefolgt von einer Detonation, die kilometerweit zu hören war. Die Bombe detonierte in einem Papierkorb aus Metall, der in 1000 Splitter zerbarst, wodurch sich die Wirkung der Explosion entsetzlich verstärkte. 13 Menschen starben, unter ihnen 3 Kinder. Über 200 Menschen wurden verwundet, 60 von ihnen so schwer, dass sie Arme und Beine verloren. Bis heute tragen Opfer und Angehörige schwer an ihren körperlichen und seelischen Verletzungen. Unter den Toten auch der mutmaßliche Bombenleger.
28. September 1980.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Das Bombenmassaker von München geht offenbar auf das Konto des Rechtsextremismus. Die Spur in diese Richtung wurde heute immer deutlicher. Die Ermittlungsbehörden sehen in dem 21-jährigen Gundolf Köhler den möglichen Bombenleger. Köhler war Mitglied der rechtsradikalen Wehrsportgruppe Hoffmann, die seit Januar verboten ist.
Die paramilitärische Wehrsportgruppe, benannt nach ihrem Gründer Karl-Heinz Hoffmann, zählte zu diesem Zeitpunkt etwa 400 aktive Mitglieder. Bundesinnenminister Gerhard Baum von der FDP hatte die Kampftruppe verbieten lassen. Bayerns Ministerpräsident Franz Josef Strauß hatte die militärischen Geländeübungen von Hoffmanns Leuten in den fränkischen Wäldern jahrelang hingenommen. Ja, er hatte die Männer im Tarnanzug als harmlose Spinner abgetan. Wegen des Verdachts auf eine Tatbeteiligung der Wehrsportgruppe schaltete sich der damalige Generalbundesanwalt Kurt Rebmann in die Ermittlungen ein. Er äußerte sich zum Verdacht gegen Gundolf Köhler, einen 21-jährigen Geologiestudenten aus Donaueschingen.
Seine Verletzungen, nämlich es wurden beide Arme abgerissen, er hat erhebliche Verletzungen im Brust- und im Bauchbereich, er hat versengtes Haupthaar, lassen darauf schließen, dass er sich bei der Explosion der Bombe in deren unmittelbarer Nähe befunden hat. Wir gehen davon aus, dass die Bombe zu früh gezündet worden ist. Anhaltspunkte dafür, dass Köhler Selbstmord begehen wollte oder begangen hat, liegen nicht vor. Wir nehmen nicht an, dass Köhler als Alleintäter gehandelt hat.
Gundolf Köhler, ein in der rechtsradikalen Szene fest verankerter Neonazi, war vom Verfassungsschutz Baden-Württemberg beschattet worden. Mindestens 2-mal hatte er an den Manövern der Wehrsportgruppe Hoffmann teilgenommen. In Donaueschingen wollte er eine eigene Ortsgruppe gründen. Doch das fand bei der Münchner SOKO Theresienwiese keine Beachtung.
Anfang November 1980 hat sich die Sonderkommission auf einen Zeugen in Donaueschingen berufen, der ganz eng mit Köhler zusammen war und der gesagt hat, es ist das Finale einer persönlichen Tragödie,
sagt der Journalist Ulrich Chaussy. Er begann damals mit eigenen Recherchen. Und was er in Gundolf Köhlers Bekanntenkreis in Donaueschingen herausfand, bestätigte seine Skepsis gegenüber dem offiziellen Ermittlungsergebnis.
Das ist einer, der an nichts mehr Freude hatte, der einen Universalhass, dieser Begriff stammt von diesem einen Zeugen, entwickelte und ist so wörtlich eingegangen in die Ermittlungsakten, in die Schlussermittlung. Das war die Erklärung, auf die sich die Sonderkommission gestellt hat.
In seinem inzwischen zweifach erweiterten Buch »Das Oktoberfest-Attentat – Wie die Verdrängung des Rechtsterrorismus begann« beschreibt Ulrich Chaussy, Köhler sei weder verzweifelt noch isoliert gewesen.
Köhler hat 2 Wochen vor dem Anschlag Schlagzeug gespielt, eine Anzeige aufgegeben, hat sich einer Band angeschlossen. Er hat in den Ferien gejobbt, hat eine Interrail-Reise gemacht mit dem Bahnticket und hat im Übrigen das Ersparte aus dieser Ferienarbeit in einen Bausparvertrag investiert, den er auch kurz davor abgeschlossen hat.
Ulrich Chaussy, der für die ARD berichtete, wurden nach einer Sendung Ermittlungsakten zugespielt. Darin fand er 4 Zeugenaussagen, denen die Ermittler, so Chaussy, bestenfalls halbherzig nachgegangen waren. Obwohl diese Zeugen übereinstimmend ausgesagt hatten, mögliche Mittäter gesehen zu haben. Er entdeckte Versäumnisse und Fehler der Soko-Theresienwiese, manipulative Verhörmethoden, Hinweise auf eine 2. Explosion. Und er stellte fest, dass Spuren in rechtsextreme Kreise nicht verfolgt, sondern systematisch ausgeblendet worden waren. Ulrich Chaussy recherchierte weiter, über 3 Jahrzehnte lang. Seine beharrliche Kritik an der Einzeltäterthese wurde schließlich im Dezember 2014 belohnt. Da ehrte ihn der Bayerische Landtag mit der Verfassungsmedaille. In der Würdigung heißt es:
Er ist ein erklärter Kritiker des offiziellen Ermittlungsergebnisses, der Mechanismen des Wegschauens und der Weigerung, Spuren mit der gebotenen Akribie zu verfolgen.
Noch in der Nacht des 26. September 1980 waren die blutigen Spuren des Anschlags beseitigt worden. Die Wiesen, wie das Oktoberfest auch genannt wird, ging weiter, als wäre nichts geschehen. Neben Ulrich Chaussy ist es dem Rechtsanwalt Werner Dietrich zu verdanken, dass der größte Anschlag in der Geschichte der Bundesrepublik nicht vollends in Vergessenheit geriet.
Ich habe die ersten Mandate von Opfern und Geschädigten übernommen im Oktober 1982, als das Bayerische Landeskriminalamt die Ermittlungen bereits nach 8 Monaten eingestellt hatte und einen Ermittlungsbericht geschrieben hat im Mai 1981. Gundolf Köhler ist es allein gewesen und systematisch alle sonstigen Mittäterzusammenhänge ausgeblendet hat.
Rechtsanwalt Werner Dietrich vertrat 2 Mandanten. Ignaz Platzer, dessen Sohn und Tochter am Tatort starben, und Renate Martinez, die mehrfach operiert werden musste. Beide wollten das Ermittlungsergebnis nicht hinnehmen.
Ich habe dann im Auftrag der Mandanten, der Geschädigten, Akteneinsicht beantragt, die ich immer nur teilweise bekommen habe, immer nur in die Hauptakten, aber nicht in die Spurenakten, 30 Jahre lang nicht. Die ruhten also im Bayerischen Landeskriminalamt weit über 10.000 Blatt.
Bis heute sind wesentliche Fragen zur Tat und zu möglichen Mittätern offen.
Wie konnte jemand ohne genaue Vorkenntnisse sich das Material für die Bombe besorgen, ohne dass auffiel? Wie konnte er die Bombe, die hochkompliziert war, in seinem eigenen Keller ohne Kenntnisse von Sprengstoff und dergleichen bauen?
Woher stammte die britische Mörsergranate, die in einem Feuerlöscher steckte und mit 1,5 Kilo TNT befüllt war? Ulrich Chaussy.
Da hat man zwar eine Werkstatt gefunden, in dem mit Sprengstoff hantiert worden ist. Der Köhler hat ja bei der Wehrsportgruppe Hoffmann mal eine selbstgebaute Granate hochgehen lassen. Aber man fand auch keine Mikrospur des verwendeten, hochbrisanten militärischen Sprengstoffes. Mit anderen Worten, nach den offiziellen Ermittlungsergebnissen ist diese Bombe immer ohne Sprengstoff geblieben.
HR Info. Wissenswert.
Viele Fragen, noch mehr Zweifel. Warum haben die Behörden damals so entschieden? Michaela Wunderle rekonstruiert dieses Stück Geschichte der Bundesrepublik, das nun neu aufgerollt wird.
Die Wiederaufnahme des Ermittlungsverfahrens. Ein Novum.
Generell hat es so etwas noch nie gegeben, dass die Bundesanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren, das sie einmal eingestellt hatte, wieder aufnehmen musste.
Opferanwalt Werner Dietrich versuchte 2-mal vergeblich, die Neuaufnahme der Ermittlungen zum Oktoberfest-Attentat zu erreichen. 2014 formulierte er seinen 3. Antrag, ohne große Hoffnung.
Weil natürlich eine Behörde, die ein Ermittlungsverfahren einmal eingestellt hat und dann auch 2-mal einen Wiederaufnahmeantrag abgelehnt hat, sich inhaltlich sehr stark festgelegt hat und dann auch so eine Behördenmeinung sich über die Jahrzehnte hält.
Doch dann trat am 11. Dezember 2014 Generalbundesanwalt Harald Range in Karlsruhe vor die Presse.
Ich habe gedacht, das kann nicht wahr sein.
Es hatte die Wucht eines Donnerschlags, als der Generalbundesanwalt bekannt gab, es werde im Fall des Oktoberfestattentats wegen 12-fachen Mordes neu ermittelt.
Nunmehr stehen wir vor einer neuen Situation. Wir haben von einer bislang unbekannten Zeugin Hinweise erlangt, die auf bislang unbekannte Mittäter hindeuten könnten.
Die ARD-Fernsehdokumentation von Ulrich Chaussy und der Polit-Thriller Der blinde Fleck haben daran einen Anteil. In dem Spielfilm wird Chaussy, dargestellt vom Schauspieler Benno Fürmann, auf seiner Suche nach Mittätern und Hintermännern gezeigt. In den Monaten danach meldeten sich Zeugen mit neuen Hinweisen bei dem Journalisten und in der Kanzlei von Werner Dietrich. Generalbundesanwalt Harald Range.
Ich habe deshalb entschieden, die Ermittlungen wegen des Oktoberfestattentats wieder aufzunehmen. Dabei werden wir unsere Ermittlungen nicht auf die von mir erwähnte Zeugin und deren Angaben beschränken. Vielmehr werden wir allen Ansatzpunkten zur Aufklärung der Hintergründe dieses Mordanschlags erneut und umfassend nachgehen. Heute habe ich das Bayerische Landeskriminalamt mit den kriminalpolizeilichen Ermittlungen beauftragt.
Rechtsanwalt Werner Dietrich ist überzeugt, dass auch das Versagen der Sicherheitsbehörden im Fall des nationalsozialistischen Untergrunds für die neuen Ermittlungen ausschlaggebend war. Unbehelligt hatte der NSU 10 Jahre lang morden können.
Das hat dazu geführt, dass man sich beim Bundesnachrichtendienst, bei der Bundesanwaltschaft und auch bei den sonstigen Ermittlungsbehörden, Landeskriminalämtern, Verfassungsschutzämtern gesagt hat, ein zweites Desaster dieser Art können wir uns nicht mehr leisten. Von daher war auch bei den Behörden, sagen wir mal so, eine erzwungene neue Offenheit da.
In der neuen Münchner SOKO 26. September arbeiten heute 21 Beamte und einige Staatsanwälte. Die Ermittler scannen, digitalisieren und werten Akten aus. Vernommen werden alle 211 von der Bombe verletzten Personen sowie frühere und neue Zeugen. Rechtsanwalt Werner Dietrich.
Zeugen, die sagen, damals haben wir uns auch schon bei der Polizei gemeldet, aber das ist entweder unter den Teppich gekehrt worden oder die haben uns nicht vernommen, weil sie schon am Telefon gesagt haben, das Gegenteil ist schon erwiesen, oder es war teilweise das, was sie ausgesagt haben, nicht mehr in den Akten.
Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann gab mittlerweile Unterlagen frei, deren Existenz jahrelang geleugnet wurde. Doch vieles ist unwiederbringlich verspielt. Was die Ermittler damals versäumten, ist heute nicht mehr nachzuholen. Personenbeschreibungen, die Zeugen gaben, wurden damals nicht mit Mitgliedern der rechten Szene abgeglichen. Heute sind sie wertlos. Etwa 3000 Fundstücke waren am Tatort gesichert worden. Als Ulrich Chaussy eine Neuuntersuchung dieser Fundstücke forderte, hieß es:
Wir haben keine Asservate mehr, wir haben sie alle zerstört im Jahre 1997.
Verschwunden sind die 47 Zigarettenkippen diverser Marken, die in Köhlers Auto gefunden wurden. Heute könnten sie mithilfe der DNA-Technologie Hinweise auf die Mittäter geben. Verschwunden ist auch ein Handfragment, genauer ein angekohlter Finger, von dem damals ein Abdruck gesichert wurde. Er war keinem der Toten zuzuordnen, also auch nicht Gundolf Köhler. Fragen, die das Gutachten von damals beantworten könnte, wäre es nicht verschwunden. Ulrich Chaussy suchte nach der Kopie und stellte fest:
Das Gerichtsmedizinische Institut hat aber in seinen Akten die Kopie dieses Gutachtens ebenfalls nicht mehr. Ist auch dort verschwunden.
2015 meldete sich ein Polizist bei Ulrich Chaussy und berichtete, er habe in der Nacht des Anschlags am Tatort eine glatt abgetrennte, nicht verkohlte Hand geborgen.
Und dieser Polizist hat diese Hand, nachdem er sie gesichert hat, abgegeben in der provisorischen Einsatzzentrale der Polizei. Und von da an ist die Spur dieser Hand nicht mehr nachvollziehbar.
Weder das Handfragment noch die Hand können vom Attentäter Gundolf Köhler stammen, befand ein Sprengstoffexperte des Bundeskriminalamtes. Er nämlich hielt die Bombe im Moment der Explosion in beiden Händen. Sie wurden durch die Explosion und die Hitze atomisiert. Von wem also stammt die Hand? Von wem der verkohlte Finger?
Die Häufung dieser merkwürdigen, verschwundenen Dokumente oder Asservate gibt für meine Begriffe auf, dass die Tätigkeit dieser alten SOKO aufs Genaueste überprüft werden muss. Das, was dort gelaufen ist, ist nicht in Ordnung.
Der Generalbundesanwalt hat die Sicherheitsbehörden der Bundesrepublik angewiesen, den Neuermittlern der Sonderkommission 26. September sämtliche Unterlagen zur Verfügung zu stellen.
Und das sind dann beim Bundesnachrichtendienst ein Leitsordner mit 407 Seiten lediglich oder beim Verfassungsschutz 7 Leitsordner auch lediglich mit einigen nichtssagenden Akten.
Der Aufklärungswille, damals wie heute, wie groß ist er eigentlich? Fest steht, dass Hans Langemann, ein ehemaliger BND-Agent und zur Zeit des Anschlags Staatsschutzchef im bayerischen Innenministerium sowie Leiter des Verfassungsschutzes, versuchte, die Spuren zur Wehrsportgruppe Hoffmann zu verwischen, kaum dass er davon erfahren hatte. Ulrich Chaussy.
Würde herauskommen, dass da seine Leute nicht mitbekommen haben, dass sich irgendwas vorbereitete. Würde herauskommen, dass diese V-Leute bei irgendeiner Tat womöglich Vorbereitungshandlungen mitgemacht haben oder ja mit ermöglicht haben.
Generalbundesanwalt Kurt Rebmann verhängte eine Nachrichtensperre, was den obersten Verfassungsschützer Bayerns damals nicht daran hinderte, ausgewählte Reporter in Köhlers Heimatort Donaueschingen zu schicken, noch bevor die Münchner Ermittler dort waren.
Und die fahren los, tauchen im Umfeld von Köhler auf, warnen natürlich diese Szene und am Spätnachmittag geben sie noch den Namen Gundolf Köhler an die Presse. Daraufhin hat es ja auch den verbürgten Tobsuchtsanfall von Generalbundesanwalt Rebmann gegeben. Das war natürlich eine ganz klare Behinderung der Ermittlungen, die möglicherweise ihren Erfolg komplett beeinträchtigt hat.
Es gab V-Leute im Umfeld der Wehrsportgruppe Hoffmann. Walter Ulrich Behle zum Beispiel, der sich selbst als Informant des Verfassungsschutzes geoutet hat. Er war dabei, als just am Tag der Münchner Mordtat ein Konvoi startete. Angeblich wollte Karl-Heinz Hoffmann im Libanon ausrangierte Kübelwagen der Bundeswehr verkaufen. Dieser Konvoi wurde observiert vom Verfassungsschutz dreier Bundesländer und übrigens auch von Agenten der DDR. Der Journalist Tobias von Heimann hat in Stasi-Akten Hinweise zum Oktoberfestattentat gefunden.
Die Stasi schreibt dazu, Zitat: Die vorliegenden Hinweise zum Aktionsverlauf lassen den Schluss zu, dass die gegnerischen Kräfte, gemeint ist der Verfassungsschutz, möglicherweise Kenntnis über geplante Handlungen dieser Organisation hatten. Zitat Ende.
Diente die Fahrt der Alibi-Beschaffung von Wehrsportgruppenleuten? Generalbundesanwalt Kurt Rebmann ließ die Begleiter des Konvois an der österreichischen Grenze zwar festnehmen, doch bald darauf waren sie wieder frei. Walter Ulrich Behle stieg später in Damaskus im Hotel Byblos ab. An der Hotelbar soll er Folgendes gesagt haben.
Der hat sich in Damaskus gerühmt, er war dort mit Hoffmann selber, hat sich gerühmt, das waren wir selber, das Oktoberfestattentat, hat er gesagt.
Der Barkeeper notierte den Namen des Gastes und gab weiter, was er gehört hatte. Doch die Ermittler taten es als alkoholbedingte Aufschneiderei ab, dass er gesagt hätte, das waren wir.
Wobei dann die Frage ist, wer sind wir? Sind das er und Hoffmann oder sind das er, Hoffmann und Hintermänner von Geheimdiensten?
Seit 2009 haben die Fraktionen der Grünen und der Linken wiederholt kleine Anfragen an die Bundesregierung gestellt. Waren V-Leute am Tatort? Wussten sie vorher von einem möglichen Attentat? Stets verweigerte die Regierung die Auskunft mit Verweis auf das Staatswohl und die Pflicht, Leib und Leben der V-Leute zu schützen.
Das Legalitätsprinzip verpflichtet zur uneingeschränkten Aufklärung dieser Mordtaten, was in dem Fall bedeutet, der Quellenschutz der V-Leute darf nicht höher eingestuft werden als die Aufklärung von Mordtaten,
sagt der Rechtsanwalt Werner Dietrich. Um zu klären, inwieweit Regierung, Geheimdienste und Generalbundesanwaltschaft gegenüber dem Parlament zur Auskunft verpflichtet sind, reichten die Fraktionen der Grünen und der Linken im Mai 2015 beim Bundesverfassungsgericht eine sogenannte Organklage ein. Die Entscheidung steht noch aus.
Ein Thema mit Sprengstoff. Die Stay-Behind-Strukturen des Kalten Krieges.
HR-Info. Wissenswert.
Ist das Oktoberfestattentat vielleicht sogar noch komplizierter vernetzt? Michaela Wunderle fasst dazu einige denkwürdige Beobachtungen zusammen.
Bleibt schließlich noch die Frage nach dem Sprengstoff. Ein Forstmeister aus der Lüneburger Heide, Heinz Lemke, habe ihnen Sprengstoff angeboten. Das hatten im Verhör Rechtsterroristen der deutschen Aktionsgruppen berichtet. Eine Hausdurchsuchung ergab nichts. Doch ein Jahr später stieß ein Waldarbeiter in der Nähe von Lemkes Forsthaus auf riesige unterirdische Waffen- und Sprengstoffdepots. Depots, wie sie als Kennzeichen einer militärischen Geheimstruktur der NATO gelten, die die CIA zu Beginn des Kalten Krieges Ende der 40er Jahre in ganz Westeuropa aufgebaut hatte. Im Fall einer sowjetischen Invasion sollten sich sogenannte Stay-Behind-Truppen
hinter den Linien der Besatzungsarmee sich eingraben, sich verstecken und in den verschiedenen Phasen des Krieges unterschiedliche Aufträge ausführen, immer melden, in der Phase einer langjährigen Besatzung dann auch nicht nur militärische Angelegenheiten, sondern auch Stimmungslage in der Bevölkerung, Entwicklung der Wirtschaft und dergleichen.
Erich Schmidt-Ehnbohm ist Autor eines Standardwerks über die Geschichte der deutschen Stay-Behind-Truppen, deren Aufgabe es sein sollte, im Kriegsfall sozialdemokratische und kommunistische Politiker zu töten. Die Stay-Behind-Strukturen waren das wohl bestgehütete Geheimnis des Kalten Krieges. Doch das Ministerium für Staatssicherheit der DDR wusste von Stay-Behind.
Die Hauptabteilung für Funkaufklärung, die in den 70er und 80er Jahren den Übungsanmeldeverkehr von deutschen Stay-Behind-Leuten immer aufgefangen haben, ihn teilweise entschlüsseln konnten und damit eine Vielzahl von Stay-Behind-Agenten auch in ihren Regionen, in ihren Wohnhäusern identifizieren konnten.
Der Forstmeister Heinz Lemke erhängte sich 1982 in Haft, ohne Aussage. Waffen und Sprengstoff aus seinem Erddepot wurden vernichtet, ohne dass ein Abgleich mit der Oktoberfestbombe stattgefunden hätte.
Die Stasi hatte zeitweise den Verdacht, dass Heinz Lemke der Stay-Behind-Agent mit der laufenden Nummer 27 in der Lüneburger Heide war, während die Ermittlungsbehörden gesagt haben, es sei sowas wie persönliche Furcht vor Kommunismus, die ihn dazu getrieben hätte, diese Menge an Waffen und Sprengstoff in Erdlagern zu lagern. Das kann aber nicht sein.
Stay-Behind-Truppen haben die Militärputsche in der Türkei und in Griechenland unterstützt. Das ist dokumentiert. Ebenso die Beteiligung an schweren Bombenanschlägen in Italien, die die Bevölkerung verunsichern und die Regierungsbeteiligung der Kommunisten verhindern sollten. Rechtsanwalt Werner Dietrich ergänzt:
Da haben die Sicherheitsbehörden eingeräumt, dass sie an den Taten, die anderen zunächst in die Schuhe geschoben wurden, dass sie da involviert waren. Es beginnt mit den Attentaten 69 in Mailand, dann Brescia, Bologna, 6 Wochen vor dem Oktoberfestattentat.
Gibt es einen Zusammenhang von Attentat und Bundestagswahl? Steckt dahinter eine Verunsicherungsstrategie, ähnlich wie in Italien, die den Ruf nach dem starken Mann fördern sollte? Womöglich dem Kandidaten Strauß nützen? War Gundolf Köhler das Bauernopfer von Tätern im Hintergrund? Der Publizist Erich Schmidt-Ehnbohm sagt:
Wie immer, wenn Regierungen und Ermittlungsapparate Informationen unterdrücken, blüht dann natürlich ein großes Spekulationswesen. Wir haben alle Spuren sorgfältig untersucht und es gibt keine letztgültigen Beweise für Verbindungen zwischen dem Oktoberfestattentat und Stay-Behind-Strukturen.
Erklärte Aufgabe für die neue Soko 26. September ist es, weitere Täter zu finden. Es wird sich zeigen, ob sie auch klären wird, warum die damaligen Ermittler der Soko Theresienwiese alles ausblendeten, was die These vom Einzeltäter störte. Noch einmal Ulrich Chaussy.
Der einzige Schlüssel, den es noch geben könnte, dahinter zu kommen, was eigentlich damals geschehen ist, wäre es, diese unglaublichen, skandalösen Fehlleistungen der Ermittler zu untersuchen. Wer hat diese Fehlleistungen zu verantworten? Sind Dinge verschwunden auf Anweisung? Von wem kam diese Anweisung? Und möglicherweise kann diese Analyse, warum das damals in so auffällig häufiger Weise geschehen ist, auch dazu führen, dass man damals sehr wohl etwas über den Tathintergrund gewusst hat, was man nicht hat öffentlich werden lassen wollen.
Ein Nachtrag.
Im Dezember 2016, ganz kurz vor Weihnachten, erhielt die Soko 26. September einen neuen Leiter. Denn der bisherige, Kriminalhauptkommissar Mario Huber, steht selbst im Visier der Justiz. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg ermittelt gegen ihn und 5 weitere LKA-Mitarbeiter wegen Strafvereitelung im Amt, Urkundenunterdrückung und Falschaussagen im Zusammenhang mit einem V-Mann-Einsatz in der Rocker-Szene. Die Bundesanwaltschaft teilte dem Rechtsanwalt Werner Dietrich mit, die Ermittlungsarbeit der Soko sei jedoch in keiner Weise zu beanstanden. Sie lasse keine Anhaltspunkte für Befangenheit oder Voreingenommenheit erkennen. Da fragt man sich nur, warum die Bundesanwaltschaft die Aufklärung des Oktoberfestattentats wieder dem bayerischen LKA anvertraut hat.
Michaela Wunderle über das ungeklärte Oktoberfestattentat 1980 und die neu aufgerollten Ermittlungen. Wenn Sie mehr dazu wissen möchten, Literaturtipps, eine Webdokumentation und Hinweise finden Sie auf hr-info-radio.de oder bei wissen-hr-online.de. Dort gibt's auch diese und weitere Wissenswertsendungen zum Nachhören. Mein Name ist Heike Liesmann.